Herzlich willkommen zur ersten Folge der Unternehmer-Lounge in der EM-Zeit. Daniel fiebert schon gegenüber mir mit. Hi Daniel.
Hallo, lieber Fabian, ich grüße dich. Ich habe bislang, ich glaube, jedes EM-Spiel gesehen. Ich versuche das hier weiter fortzusetzen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich das bei den parallel laufenden Spielen dann nicht schaffe zum Abschluss der Gruppe. Aber das kann man ja mit Dual Screen irgendwie substituieren.
Eieiei, ja, Daniel ist ein absoluter Fußballnerd. Erstmal an unsere Zuhörer herzlich willkommen zurück zur Unternehmer-Lounge, dem Unternehmer-Podcast von Daniel Thiele und mir, Fabian Senf. Der Esel nennt sich selbst zuerst, jetzt habe ich es umgedreht. Bei uns geht es darum, dass wir jede zweite Folge einen Unternehmer im Interview haben und mehr über sein Gewerk erfahren und dann wiederum jede andere zweite Folge, wie heute eine ist, geht es um uns als Persönlichkeit. Einfach, dass ihr uns noch ein bisschen näher kennenlernen könnt und unsere Backstory, unsere Vision und so weiter und so fort. Einfach mehr über uns erfahrt. Und genau. Ich habe ja tatsächlich das Spiel, das EM-Eröffnungsspiel Schottland gegen Deutschland war ja absolut grandios. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht Tommy Schmidt zum Beispiel seinen Fußball-Podcast streitig machen. Grüße gehen raus an Tommy Schmidt und Felix Lobrecht.
Schwer jetzt nicht zur taktischen Knowledge zu sagen, zum taktischen Wissen, aber egal.
Ja, gehen wir nicht rein, weil ich bin absolute Laie, was das angeht. Aber ich war ja zum Spiel, also kurz vorm Spiel war ich ja in München unterwegs, weil wir dort bei einer Messe waren. Und ich muss sagen, die Schotten haben absolut grandios Stimmung gemacht. Wirklich, es war herrlich, schon am Mittwoch. Also zum eigentlichen Spiel war ich nicht in München, aber grandios. Daniel, was ging bei dir die letzte Woche?
Die letzte Woche war bei mir recht ruhig, außer das Gefühl, dass ich war im Thüringischen zu einer Gerichtsverhandlung.
In meiner Heimat.
Ja, es war sehr angenehme Richterin, sehr angenehmes Gericht mit sehr viel Kontrollen. Ich meine, ich habe es da leicht, ich kann immer einfach meinen Anwaltsausweis rausholen und wedeln und da darf ich nicht überprüft werden. Aber meinem armen Mandanten, der musste sich da völlig nackt machen. Und also anscheinend hat man im Thüringischen Angst vor Terror.
Ich wusste gar nicht, dass es Anwaltsausweise gibt.
Krass. Ja, ich hab so einen Anwaltsausweis und dann kann ich wedeln und damit darf ich nicht kontrolliert werden. Klappt auch im Knast übrigens.
Oh, interesting. Mhm. Okay.
Also wenn ihr irgendwie mal eine Feile in den Knast bringen müsst oder eine Feile Aliut,
natürlich
sagt
immer nicht.
Bescheid, der macht es nicht. Nee, also Anwälte sind ja auch nicht käuflich. Also du kannst ja nicht irgendwie so eine X bezahlen und bringt dir dann einen Anwalt, dann ist ja auch eine Straftat.
Ja, darf man. Ja, also wer es jetzt nicht gecheckt hat, Satire, ne? Ganz groß.
Das ja, war ich hab
nur so mal klarzustellen. Ich war tatsächlich letzte Woche auf der DACON, der, ich will immer sagen, Deutschland-Österreich-Schweiz-Konferenz, weil DACH, aber ist es nicht, ist nur Deutschland-Österreich-Konferenz von BNI. Also so ein geiler Spirit, kann ich dir nächstes Jahr nur mal absurd empfehlen mitzukommen. 2 Tage, 1000 Leute in einer Halle, wo jeder zweite Satz ist, nachdem man sich vorgestellt hat, wie kann ich dir helfen? Das war absolut grandios. Also Daniel, in dem Sinne, wie kann ich dir helfen?
Das fragen sich also viele in meinem Umfeld schon seit Jahrzehnten. So unternehmerisch. Das ist ja auch der Grund, warum wir beide uns auch über BNI kennengelernt haben. Ne? Wir suchen natürlich nach Multiplikatoren, nach Leuten, die uns unternehmerisch auch weiterbringen. Ich meine, wir sind in der Unternehmer-Lounge, Folge 6. Das heißt, ich suche gern Kontakt zu Werkstätten, zu Sachverständigen, die mit mir zusammenarbeiten wollen und denen ich vielleicht bei der Realisierung ihrer Rechnung oder auch bei Problemen mit Versicherung oder Problemen von Kunden gegenüber Versicherung helfen kann. Und Fabian, du bist ja nun geübt bei der Antwort, wie können wir dir helfen?
Ja, also wenn ihr jemanden kennt, der auf seiner Google My Business Page oder auf Proven Expert oder auf Trustpilot so um die 20 plus 5 Sterne Bewertung hat und das noch nicht so aktiv zur Vermarktung nutzt, das sind ideale Kontakte für mich, weil aus den Bewertungen kann man einfach so viel machen. Man kann diese Kundenstories erzählen, man kann Einwände damit beheben, Angebotslaufzeiten, also Angebotsbestätigung, den Zeitraum dazwischen verkürzen, viel mehr Vertrauen aufbauen, aktiv in die Akquise gehen. Da ist so viel möglich und da ist einfach nicht genutztes Potenzial da. Das heißt, ich helfe Leuten eben dabei. das genau für die umzusetzen. Und wenn ihr jemanden kennt, schickt ihn gerne zu mir. Der kriegt eine komplett freie Website-Analyse von mir for free. Genau.
Fabian, Hot Take.
Hot Take, ja.
Du hast mir gerade ein wunderschönes Bild in den Kopf gezaubert. Das machst du sowieso, du arbeitest ja auch mit Bildern. Du hast nun die Schotten gesehen, wie sie gefeiert haben, wie sie in München die Stadt begeistert unterhalten haben. Ist Mindset, ist dieses Gefühl, ich kann alles schaffen, überbewertet?
Das ist so eine Frage wie so aus der typischen LinkedIn-Bubble, ne? Also aus allen habe ich jetzt letztens erst einen Post gesehen über die Niederlande. Das Spiel von den Niederlanden, wie die in Hamburg gefeiert haben. Und da wurde das auch wieder auf Leadership und sowas bezogen, was ja vom Kontext eigentlich nicht falsch ist. Aber ich finde das bei LinkedIn so herrlich, wie aus allem irgendwas auf Unternehmerisches produziert wird. Ich finde das irgendwie, ich finde das grandios. Also deshalb habe ich mich gestern prächtig drüber amüsiert. Ist immer wieder schön. Mindset. Naja, also es gibt ja dieses Kleindenken, was man aus dem deutschen Kleingartenverein kennt. Mhm. Das ist ja wirklich so ein bisschen Scheuklappen, ein bisschen nach vorne, alles strikt nach Regeln und Ordnung. Und aber da gibt's ja natürlich auch die andere Seite von, also sehr, sehr offen denken. Warum, Daniel, das jetzt, du hast es wahrscheinlich gefragt, weil wir heute über unsere Vision sprechen möchten.
Genau.
Wir hatten ja die letzten Folgen darüber gesprochen, wie unser Background ist, was unsere Struggle waren, wie wir dorthin gekommen sind, wo wir gerade stehen. Und in der letzten Folge gemeinsam mit Robin, liebe Grüße da an der Stelle nochmal, Gali Grü, um das Kleingartenthema nochmal aufzurollen, sind wir kurz darauf eingegangen über Zukunftspläne. Und das hat uns einfach dazu inspiriert, mal über unsere Vision zu sprechen. Und ich finde, dass bis zu einem bestimmten Punkt Mindset ganz, ganz viel ausmacht. Kurzer Rückblick. Bei mir war es ja am Anfang, das hatte ich ganz am Anfang mal angeschnitten, ein großes Thema. Du hast natürlich als Junggründer hast du nicht dieses finanzielle Risiko. Gerade wenn du halt mit 18 gründest, wie ich es gemacht habe, noch zu Hause wohnst und so, da ist kein großer finanzieller Druck dahinter. Aber im Kopf war da ganz, ganz viel. Ich habe mir damals nicht genug zugetraut. Und deshalb würde ich sagen, Mindset ist schon ein sehr, sehr großer Punkt. Aber wenn man ein gesundes Mindset schon entwickelt hat, gesund denkt, dann muss man natürlich auch in die Umsetzung gehen. Also es ist so eine Kombination bei mir aus beiden. Was denkst du dazu, Daniel? Mindset. Ich weiß, das ist so ein Buzzword. Ich mag das eigentlich ja, nicht so.
Ich finde es, es gab mal eine Zeit lang, ich will es nicht zu global und zu groß machen. Aber du hast gesagt, ja, du kannst alles schaffen, wenn du es nur hart genug willst. Und das stimmt einfach nicht. Das ist was jetzt nicht so cool ankommt. Ne? Das liest man nicht so gerne. Ja, aber wenn mir jetzt zum Beispiel jemand mit einem großen Bauprojekt kommen würde und sagen, ja, mach mal Baurecht, da kann ich das so gern wollen, wie ich möchte. Ich kann das nicht ordnungsgemäß betreuen und ihn nicht ordnungsgemäß beraten. Und dieser Realitätscheck, der kommen muss, der ist halt, aber das verkauft sich halt nicht gut. Ne? Da kannst du keinen LinkedIn.
Ja, wobei ich da ein bisschen widersprechen muss tatsächlich, weil ich finde, wenn der Wille groß genug ist, dann kann man sich das ja anlernen. Ich meine, bei mir war ja der Wille auch groß genug zu gründen und deshalb habe ich mir das ja alles angelernt und mich rantrainiert und dann seitdem kann ich halt Kunden ordentlich betreuen. Also da ist ja im Kopf schon was da gewesen, der Wille, sich das anzutrainieren. Was für mich nicht funktioniert ist, rein Kopf und nicht Umsetzung. Deshalb meinte ich das vorhin mit so der Kombination aus beiden Dingen. Wenn man nur denkt, ja, ich kann das jetzt und dann einfach blind reintappt, dann macht das keinen Sinn. Wenn man aber so eine Passion für etwas hat, so eine Leidenschaft entwickelt und das im Kopf auch so verankert ist, dann hat man ja kein Problem, sich das anzulernen, dann wirklich was zu können.
Ja, aber dann ist nicht dieses klassische LinkedIn-Mindset, ich kann alles, was ich schaffen will, sondern dann ist es, ich muss erst in mich so investieren, wachsen, dazulernen und kann es dann schaffen.
Ja, das sind halt zwei unterschiedliche Ansichtsweisen. Ne? Also ich finde, wenn man den Willen hat, dann kann man genau sowas schaffen. Aber es ist halt jetzt auch nur, da müssen wir jetzt auch nicht groß drauf rumreiten. Ich glaube, wir denken ähnlich, wir formulieren es nur anders.
Ja, wahrscheinlich.
Wir bezeichnen es einfach anders. Ja, aber Daniel, das hat mich schon immer mal bei dir interessiert. auch tatsächlich im Privaten. Wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Ecke und vor allen Dingen intensiv, gerade auch durch den Podcast und das Ganze außenrum. Was motiviert dich denn eigentlich im Privaten? Darüber haben wir, glaube ich, noch nie so krass gesprochen. Was ist so deine Vision? Warum machst du das Ganze eigentlich?
Für mich persönlich gibt es zwei Maximen. Also erstens, also finde deinen Stein und trage ihn, solange du kannst. Und Nummer zwei, gründe deine Familie. Und gerade die Nummer zwei, die passt hier, das möchte ich schon machen. Also so sieht auch der nächste Plan aus. Also ich hätte gern Frau und Kinder und möchte auch ganz klassisch, also Heirat in Weiß und irgendwann kleine Podcast-Hörer zeugen.
wenn die dann stolz auf Papa und auf dem Podcast sind. Träumchen. Und ich nehme an, der mit dem Stein, seinen Stein finden und den so lange tragen, wie man es möchte. Damit meinst du wahrscheinlich Beruf und zum Beispiel Partnerschaft, oder?
Ja, genau. Also man möchte ja auch in seiner eigenen Wahrnehmung eine gewisse Wirkmacht haben. Ich habe mich nie als irgendwie Sachbearbeiter gesehen. Und das habe ich gemerkt, dass mir das auch mental nicht gut tat. Ich will selber kreieren. Ich will selber entscheiden mit den Nachteilen und mit den Vorteilen. Ich glaube, das macht uns als Unternehmen auch ein bisschen aus, dass wir halt nicht vorgegeben bekommen, mach das, sondern wir, jeden Morgen haben wir verschiedene Wege, die wir gehen können und verschiedene Stellschrauben. Und manchmal stellen wir die zu weit und manchmal ist der Weg auch falsch, dann müssen wir zurückgehen. Aber oftmals ist einfach der Weg, der uns vielleicht dann auch zum beruflichen, also Erfolg führt. Und das ist das am Ende. Und gerade wir als Unternehmer, uns geht es am Ende auch um Profit, um Anerkennung, um Wirkmacht. Ich möchte schon auch als Rechtsanwalt als wahrgenommen werden, halt nicht als Wald- und Wiesen-Mini-Kanzlei, sondern da irgendwann auch Fußstapfen hinterlassen. Fabian, wie ist es bei dir?
Also klar, weil du jetzt das Thema angerissen hattest, Thema Profit. Bei mir ist das im unternehmerischen Kontext so, dass ich mir als großes Ziel gesetzt habe, was mir vollkommen auch bewusst ist, dass man dieses Ziel nie erfüllen können wird, aber ich möchte eine Verbesserung schaffen. Und zwar ist ja mein Ziel, wenn mein Unternehmen eben mit Kundenbewertungen, also in dem Fall der Videotestimonials, vermarktet, dann hat man ja die Chance, gerade im B2B-Bereich super qualitative Anbieter hervorzuheben und den B2B-Markt, also am B2B-Markt, denen es einfacher machen, sich zu platzieren und zu wachsen. Und die logische Konsequenz davon ist aber auch, dass weniger Leute mit schlechten Anbietern zu tun haben, die keine Ergebnisse liefern. Das ist meine Motivation dahinter, weil ich finde, dass gerade jetzt, gut, das ist meine Bubble, in der ich mich bewege im Agenturmarkt, gibt es eben einige, die nicht die Qualität liefern, die sie versprechen. Und diese Tendenz möchte ich einfach deutlich verbessern. Und das ist ständig meine Devise, nach der ich arbeite. Und natürlich darf man, wenn man dann Mehrwert schafft, darf man dort auch Geld mitnehmen und Geld dran verdienen. Das ist vollkommen logisch. Aber solange für mich diese Waage gehalten ist, kommt vielleicht, jetzt können wir Esoterik mit reinbringen, ich bin selber Waage als Sternzeichen, aber diese Waage, die da gehalten wird, zwischen den beiden Seiten, dass beide Seiten davon profitieren, da ist mir irgendwie ganz wichtig dabei. Und dann darf auch jeder was davon haben.
Ja, ich glaube, dagegen kann man gar nichts sagen. Das ist so richtig, dass auch gar nicht weiter begründet werden muss.
Ich glaube, dass es da schon andere Meinungen geben wird, gerade außerhalb der Unternehmerbubble. Aber ich finde es, ja, für mich ist es einfach eine moralische Sache, die ich da vertreten möchte.
Wenn du aber diese Waage nicht hast, dann würde es ja dazu führen, dass deine Kunden dir auf lange Sicht wegbrechen.
Das kommt noch dazu. Also es ist ja kein langfristiges Denken, wenn du nur über Einzelprojekte arbeitest und deine Kunden in Einzelprojekten dann verprellst und nicht diesen langfristigen Ansatz hast. Das bringt ja beiden Seiten nichts.
Wenn ein Mandant zu mir kommt und ich schätze das Ganze ein und sage, du brauchst eigentlich keinen Anwalt, spar dir dein Geld und mach das anders, dann weiß ich, dass der wiederkommt. Lasse ich den aber das Mandat erteilen, rechne dann x Stunden ab und dann am Ende hat er nichts gekonnt, sagt er, ja, hätte es mir auch eher sagen können und kommt nie wieder.
Richtig, bringt halt keinen was.
Das ist ja dasselbe Prinzip, ne? Es muss eine Waage zwischen Leistung und dem Weitergehen. Und am Ende stehen wir halt vorm Spiegel und überlegen, ist der Wert, den wir unsere eigene Leistung zupreisen, angemessen?
Genau, richtig. Und das ist eben genau halt auch die Devise, die ich ändern möchte, langfristig. Gibt es, also möchtest du denn perspektivisch in Leipzig bleiben oder hast du so einen Ort auf der Welt, wo es dich unbedingt hinzieht, wo du sagst, da möchte
ich. Ich habe als Jurist ein bisschen das Problem, dass ich ja natürlich, ich kann ja nur deutsches Recht.
Ah, okay.
Mit ein bisschen, also Bezügen, aber die Expertise, die ich habe, ist ja im deutschen Recht verankert. Mit natürlich, ja. Also mein Englisch ist gut, verhandlungssicher ist es, aber mich macht ja aus, dass ich das deutsche Recht beherrsche. Und deswegen ist es schon in Deutschland ein bisschen, wird der Ort sich in Deutschland befinden. Meine Familie ist in Leipzig, die Familie meiner Freundin ist in Leipzig, so dass ich mir schon vorstellen kann, dass wir im schönen Sachsen bleiben. Wie ist es bei dir?
Also bei mir ist es tatsächlich auch wieder ähnliche Punkte, die du angesprochen hast, über die ich aber ein bisschen anders denke. Ihr wisst ja alle, ich war schon ein Jahr in Neuseeland, habe dort gelebt und mein anderes Lebensgefühl mitbekommen und zu sehen, okay, wie ist es außerhalb von Deutschland? Bei mir ist es immer noch so ein bisschen ein Zwiespalt und ich glaube aktuell auf dem Stand zu sein, dass ich sage, hey, ich schätze diese Nähe zur Familie, zu Freunden, die Basis in Deutschland einfach total, auch ja, kann man sich jetzt wieder drüber streiten. Einige finden ja die Umstände, die wir haben, nicht so toll. Ich sehe aber tatsächlich da viel mehr das Positive daran. Also trotz dessen, dass jedes Land hat seine Herausforderungen. Das ist vollkommen normal. Und das hat, wirst du auch kein Land finden, das die nicht hat. Es wird immer jemanden geben, der das nicht gut findet. Ich sehe aber in Deutschland in Deutschland eine richtig solide Basis, auf der man ein Leben aufbauen kann. Und aktuell bin ich auf dem Stand, wo ich sage, okay, ich schätze diese Basis in Deutschland total, könnte mir aber vorstellen, aufgrund von Natur oder ich bin ein sehr naturverbundener Mensch, ich bin gerne wandern, ich gehe gerne Skifahren, ich gehe gerne surfen, also ich bin gerne draußen unterwegs. Ich gärtnere, habe ich seit kurzem angefangen. Das ist einfach irgendwie, es macht mir Spaß, Dinge beim Wachsen zu zählen. Und jetzt LinkedIn Post, wie Unternehmen wachsen. Nee, Spaß. ja, also ich schätze die Nähe zur Natur einfach. Und so sehr ich Leipzig auch als Stadt mag, das hat man hier einfach nicht so, wie ich das mir gerne vorstelle. Alpen und sowas, das hast du einfach in dem Umkreis nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass ich sage, hey, meine Basis liegt hier. Nah an der Heimat. Und dann habe ich aber ein Ferienort, vielleicht auch ein Häuschen irgendwo anders auf der Welt, wo ich sage, okay, wenn ich rauskommen möchte, meine Abwechslung möchte, naturverbundener sein möchte, dann gehe ich dorthin.
War das nicht sogar mal Südtirol?
Ja, das ist tatsächlich gerade so ein bisschen es gibt Konkurrenz, witzigerweise. Und zwar habe ich eine ganz komische Verbundenheit über die Jahre hinweg so ganz schleichend eine Verbundenheit zu Skandinavien bekommen. Also, oder Finnland, ja, ist nicht Skandinavien, ich weiß, aber so die nördlicheren Länder. Mein Haken dabei ist die Wetterbedingungen dort oben. Aber ich mag die Länder total. Also es hat vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren angefangen mit dem ersten Schwedentrip. Dann war ich in Finnland mal, jetzt ist mein Vermieter zum Beispiel, liebe Grüße an Sandro, wenn du das hörst, es arbeitet jetzt für ein Dreivierteljahr in Norwegen, da sehe ich, habe ich also auch so eine Verbundenheit. Niederlande gefallen mir sehr gut. Also irgendwie, das ist so gerade ein bisschen die Konkurrenz. Also es ist gerade zwischen 3 Orten. Neuseeland ist halt sehr, sehr weit weg. Skandinavien, also nördlichere Länder. Oder Südtirol. So eine Dreiergestirn.
Ich überlege gerade, ich kann mich daran erinnern, ich habe mal auf einer nächtlichen Fahrt zurück so im Auto im Deutschlandfunk so eine Reportage gehört. Da ging es um die Grenzregion von Finnland und Russland.
Ja.
Die war so hübsch beschrieben. Ich hatte danach wirklich Lust, mit irgendwie der transsibirischen Eisenbahn in die Richtung da zu fahren und irgendwie durch den Schnee zu stapfen.
Was mich total daran fasziniert und was, also ohne da jetzt extrem in die Tiefe zu gehen. Diese Länder haben ja ein Fest, das nennt sich Midsommerfest. Hm. Und ich weiß nicht, ob du den Film schon mal gesehen hast, diesen Psycho-Horrorfilm Midsommer. Da ist ja genau dieses Fest auf eine sehr, ja, die Leute, die den Film kennen, werden wissen, von wann ich rede, auf eine sehr psychopathische Art und Weise dargestellt, dieses Fest. Und es war für mich erstmal ein bisschen befremdlich, als ich Bilder von einer finnischen Freundin dort gesehen habe. Das sieht exakt gleich aus. Aber diese Denkweise, diese Vision, die hinter diesem Fest steht, finde ich aber total schön. Und zwar geht jede Familie dort, das ist jetzt nicht wie zum Beispiel in den Niederlanden, wo der Königstag riesig gefeiert wird mit Festival in der Stadt und sowas. Das ist gar nicht so, sondern da geht jede Familie aufs Land raus. Und das ist einfach für diese, das ist im Prinzip einfach der längste Tag im Sommer, wo es eigentlich fast dunkel wird. Das zelebrieren die eben in der Natur. Draußen essen, weiß, viele Blumen, einfach auf dem See baden gehen oder sowas. Das ist einfach dieses Naturverbundene, finde ich da so schön, diese Denke dahinter. Das hat mich sehr fasziniert daran.
Aber brauchst du da nicht auch gleichzeitig dieses, ich sag mal, warum das wahrscheinlich dort in den Ländern auch ist, weil du ja diese unterschiedliche Tag und Nacht und gerade da hat natürlich auch diese Nähe zur Natur ist natürlich da höher.
Ja.
Als wenn du in einem gemäßigten Klima wie in unserem lebst, wo du quasi das ganze Jahr über theoretisch rausgehen kannst.
Richtig, ja. Das ist natürlich auch schlichtweg durch die Bevölkerungsanzahl auf die Kilometer, Quadratkilometer oder Hektar gerechnet. Das ist ja, die Besiedlungsdichte gibt es ja auch einfach her, dass es viel naturnäher ist. Mal von der Landschaft abgesehen.
Könntest du dir das vorstellen? Und wenn ja, wie viel Vitamin D würdest du pro Tag nehmen?
Du meinst, wenn es den ganzen Tag dunkel ist im Winter? Ja, ganz schön viel wahrscheinlich. Nee, das ist tatsächlich eine der einzigen Dinge, die mich abschreckt. Mein Mentor hat das tatsächlich in einem sehr schönen Lebensstil verankert. Er lebt in Kapstadt und das Unternehmen saß ganz lange in Deutschland, ist dann aber in die Schweiz umgezogen für eine Zeit lang und hat das dann mitgezogen und so weiter und so fort. Aber er ist zum Beispiel eine ganze Zeit lang, ein halbes Jahr hat er in Deutschland oder der Schweiz gelebt, im Sommer. Und dann, wenn es Winter wurde, ist er nach Kapstadt geflogen, weil da, andere Südhalbkugel, war es in dem Fall halt Sommer. Und so könnte ich mir das vorstellen, dass ich für Sektionen im Jahr einfach woanders unterwegs bin. Genau.
Also funktioniert auch, glaube ich, bei dir ganz gut, weil du ja natürlich also überall digital bist, überall teilnehmen kannst. Viele Meetings sind wahrscheinlich sowieso nur digital.
Also ja, geht, aber ich schätze natürlich auch die Nähe zu Kunden und zukünftigen Mitarbeitern. Also ich möchte schon größtenteils vor Ort sein, sage ich mal. Also es geht. Ich könnte theoretisch komplett auswandern und als Remote-Business machen, möchte ich aber zu dem Zeitpunkt gar nicht so sehr. Weil ich das einfach mag, sowas, so eine Atmosphäre zu kreieren. Wie groß möchtest du denn eigentlich mit deiner Kanzlei werden, Daniel? Was ist so der, hast du so einen, wir hatten es in der letzten Folge angeschnitten, so einen 5-Jahres-Plan für dich? Es klang ein bisschen danach, deshalb frage ich so explizit.
Ich möchte jedes Jahr wachsen.
Wachsen wie Pflanzen.
Also wachsen LinkedIn. Wie die Pflanzen in deinem Garten. Wenn ich weiß, dass morgen die Welt also untergeht, würde ich heute noch heute noch die Umsatzsteuer zahlen, war es nicht so, oder einen Apfelbaum pflanzen, eins von beiden. Die Martin Luther oder das Finanzamt oder beide. Egal, wir kommen ab. Ich möchte gern, ich möchte meinen Umsatz also erweitern, ich möchte neue Multiplikatoren haben, ich möchte also Häuser, Sachverständige mit dem Bestehenden natürlich das intensivieren. Und dann kann ich mir natürlich schon vorstellen, irgendwann auch die studentische Hilfskraft, die bei mir arbeitet, Luca fest irgendwie, falls er Anwalt werden will, was ja auch nicht klar ist, viele, die das Jurastudium, dann das Referendariat machen, gehen in den Staatsdienst, weil die halt am Anfang, ein ordentliches Gehalt bieten. Du hast nicht die Möglichkeiten, groß aufzusteigen, aber du fängst halt recht hoch an. Das wird sich auch in den nächsten Jahren noch ändern, weil auch der Markt dann einfach mitziehen muss.
Hast du da aber was Konkreteres? Weil, also ja, ich hatte es vorhin auch selber gesagt nach Leuten, wie ihr mir weiterhelfen könnt, Umsatz erhöhen, aber hast du da Konkreteres? Also ist ja klar, dass jedes Unternehmen irgendwo wachsen will. Hast du, also was ich damit eigentlich meinte, was ist so, hast du so ein Best-Case-Szenario vor Augen, wo du sagst, so groß möchte ich werden und vielleicht hast du ja auch so eine Grenze, wo du sagst, noch größer möchte ich dann aus irgendeinem Grund nicht. Gibt's da sowas Konkreteres?
Das ist eine wirklich gute Frage. ich arbeite schon ganz gern an Fällen. Also je größer eine Kanzlei wird, umso wichtiger ist die Pflege mit Leuten, mit denen man zusammenarbeitet. Also das Bild, das man dann vielleicht im Kopf hat von Leuten, die golfen, um da Geschäftskontakte also herzustellen oder ständig beim Abendessen oder Drinks leeren, das ist gar nicht so falsch. Ich habe das früher mal belächelt, weil es nicht meine Lebensrealität war, aber das ist gar nicht so falsch. Entscheidend ist, ist man da der Typ zu und kann das, ne? Weil und der Spagat zwischen ist ja eine Art wie Akquise, ne? Wenn ich mit jemandem golfe, ist das eine Art wie Akquise.
Du baust halt einfach deine Marke aus und also beziehungsweise baust du halt Beziehungen aus und pflegst Kontakte, nicht immer mit einem wirtschaftlichen Hintergrund, weil sonst würden wir jetzt auch nicht als Freunde hier sitzen, aber ist ja im Prinzip auch Beziehungspflege, ja.
Wenn man das macht, muss man ja trotzdem noch abarbeiten. Ich bin ja, also, und wie dieser, ob dieser Schritt irgendwann mal kommt, dass ich quasi Vollzeit golfe oder überhaupt mal golfe, ich glaube, ich war noch nie wirklich golfen.
Du bist der Fußballfreak.
Genau, Fußball ja, bis zum Kreuzbandriss. Sonst wäre ich natürlich jetzt Profisportler, wie alle Leute, die mal eine mittelgroße Verletzung hatten im Sport.
Kennt man.
Ja, klar, ja. Aber ob dieser Punkt irgendwann mal kommt, ne, bin ich dann Vollzeitgolfer? Oder ist es immer noch so, dass ich abends sage, die Klage schreibst du noch jetzt nachts? Also einen richtigen Fünfjahresplan habe ich nicht, aber das ist ja auch manchmal das Schöne. Manche Wege, und das klingt jetzt auch wie ein Spruch, und ich würde den auch als Wandtattoo machen, die formen sich erst beim Gehen.
Ja, total. Ich meine, wenn ich mal auf die letzten Jahre bei mir zurückschaue, das hat sich ja total geändert bei mir. Also es hat sich ja so viel weiterentwickelt und so viel geändert, gerade wenn du wichtige Dinge entscheiden musst, dann ändert sich ja zwangsläufig dein Plan am Ende des Tages. Total, total logisch. Bei mir ist es zum Beispiel so, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich habe eine ähnliche Denke dabei. Klar möchte ich die Agentur größer wachsen lassen. Und klar möchte ich ein Team um mich herum aufbauen, dem ich vertrauen kann, was mir auch Freiheiten verschafft. Weil ich bin ja über die leidenschaftliche Ebene zum Filmen reingerutscht in die Branche, aber ich hatte komplett unabhängig von der Videobranche schon immer Interesse an unternehmerischen Prozessen und sowas. Also es hat mich immer gereizt, zu wachsen und auch solche Prozesse auszubauen. Mit dem Hintergrund, dass ich an einem Punkt bin irgendwann, wo ich sage, okay, wenn ich möchte, wenn ich wirklich Lust habe, wenn ich wirklich Passion, aufgrund der Passion mit ans Set fahren möchte, fahre ich mit. Ich muss es aber nicht. Dass ich auf der einen Seite die Freiheit habe, auf der anderen Seite es aber trotzdem noch machen könnte. Also ich habe auch nicht das habe ich jetzt zumindest so aufgefasst, du hast ja nicht den kompletten Reiz, dich aktuell 100% aus dem Alltagsgeschäft rauszuziehen. Das klang für mich jetzt danach. Korrigiere mich gerne, wenn ich falsch lag.
Das würde bei mir auch jetzt, stand jetzt auch gar nicht funktionieren. Ne? Aber selbst wenn, weiß ich nicht, ob ich das möchte, weil
da ging es mir, ob du in der Vision das möchtest oder nicht. Nicht jetzt.
Ich meine, es ist schon schön, wenn man Akten, die man nicht gerne bearbeitet, abgeben kann.
Bei mir ist es zum Beispiel Videoschnitt.
Genau. Irgendwas, was du nicht so gern magst, Videoschnitt oder zum dritten Mal Korrektur lesen, das source ich ja jetzt schon mehr oder minder manche Sachen aus. Ne? Das macht dann halt jemand anders für mich. Oder das gehört dazu. Aber die wichtigsten Sachen, der Kundenkontakt, ich meine, das ist ja das, was macht deine Marke aus? Was macht mich als Anwalt aus? Das ist auch ein bisschen der Kontakt zu unseren Kunden oder Mandanten.
Ja, deshalb mag ich eben, also der Videoschnitt, das ist jetzt kein Prozess, den ich überhaupt nicht mag. Das so sollte es jetzt nicht wirken. Bei mir ist es aber ein großer Unterschied. Ich liebe es halt, am Set zu sein und mit den Kunden zu arbeiten, mit Menschen zu arbeiten. Und wenn du dann eben zu Hause am PC sitzt und das Ganze bearbeitest, hast du diesen Menschenkontakt nicht mehr. Du bist nicht draußen, du bist nicht unterwegs, du redest nicht mit Leuten in dem Fall, sondern du arbeitest das Material einfach nur ab. Und deshalb ist es bei einer Produktion der Prozess, den ich am wenigsten gern mache, würde ich mal so framen, weil es ist jetzt kein Prozess, den ich überhaupt nicht mag. Ich schätze auch den Kontakt sehr, sehr doll. Deshalb ist bei mir halt auch viel Interview basiert, ne? Also, weil ich mag es, mit Leuten zu reden. Deshalb haben wir auch den Podcast. Deshalb kennen wir uns aus Netzwerken. Ich glaube, du bist da ähnlich auch geframed.
Das bedeutet für uns, also die Visionen sind A, mehr Umsatz und B, irgendwann die Position haben, dass die Sachen, die uns an unserer Arbeit, die wir beide sehr lieben, nicht so gefallen, dass wir die dann durch andere machen lassen können.
Genau, also ich sehe tatsächlich, dieses Thema mehr Umsatz ist für mich halt einfach ein Werkzeug, um dorthin zu kommen. Es geht mir nicht darum, dass, also klar darfst du natürlich dann auch, weil du ja ein größeres Risiko trägst, darfst du davon auch profitieren. Das ist ganz logisch. Du schaffst einen Mehrwert, du hast ein größeres Risiko, was du eingehst und darfst natürlich davon auch profitieren. Aber für mich ist es vielmehr ein Werkzeug, mir und meinen Kunden eben das Leben zu ermöglichen, was man sich vorstellt. Am Ende geht es mir halt wirklich einfach um Sicherheit, dass ich später auch meiner Familie, die ich irgendwann gründen möchte, und mir selbst natürlich einfach ein sicheres Leben, ein sicheres und gutes Leben ermöglichen kann. Und das Werkzeug, durch das ich das geschaffen habe, das in dem Fall ist das Unternehmen, auf eine moralische Art und Weise aufgebaut habe. Darum geht es mir eigentlich.
Also dir ist auch wichtig, dass du dich am Ende im Spiegel ansehen kannst.
Genau, total. Deswegen auch dieser Ansatz, was ich am Markt eben ändern möchte, dass es gute Anbieter einfach haben, sich durchzusetzen und nicht so viele Leute über den Tisch gezogen werden von anderen Unternehmen, die einfach nicht den Mehrwert bieten, den sie versprechen. Ist ja im Prinzip ein ähnlicher Ansatz.
Im Österreichischen sagt man zum Rechtsanwalt Mietmaul.
Mietmaul?
Ein Mietmaul. Also jemanden, den man mieten kann, damit er das Ganze verbalisiert.
Ach, Rechtsstandpunkt. Ey, Österreich, also der österreichische Dialekt ist für mich der sympathischste, den es gibt im Deutschen. Ich durfte es jetzt wieder auf der Darkon sehen, die Person, die BNI ja nach Deutschland und Österreich gebracht hat, ist ja Michael Mayer und er selber ist Österreicher. So ursympathisch, ursympathisch. Ich liebe den österreichischen Akzent.
Auch so gerade das juristische Zwangsvollstreckung also im Österreichischen ist die Exekution. Ist das nicht großartig?
Naja, es ist wirklich, ne, wie die drei Säulen, ne? Exekutive, Judikative und jetzt habe ich gerade einen Blackout.
Legislative?
Legislative, genau, danke.
Wäre auch schlimm gewesen, wenn ich es nicht gewusst hätte.
Ja, das wäre jetzt wirklich kritisch gewesen.
Wie toll ist denn das, wenn du dich als Exekutor bezeichnen kannst.
Ist irgendwie cool, ja. Wie heißt die Statue hinter dir? Da oben auf dem...
Justitia.
Justitia. Ja, wenn du das jetzt auch nicht gewusst hättest, während ich Daniel hier auf dem Bild sehe mit der Justitia im Hintergrund, das wäre... Ha! Dann hätte man die Expertise von einem Anwalt, glaube ich, hinterfragt. Ich habe gerade auch noch einen Blackout.
Ich habe da hinten, da wir gerade bei Beschreibungen der Räume sind, die wir in der wechselseitigen Webcam sehen, ist das Neuseeland?
Du meinst an meiner Bilderwand?
Ja.
Tatsächlich ja, zum großen Teil. Also es ist eine Kombination bei mir aus Vietnam, Neuseeland, meinem Logo und ja, das war's tatsächlich.
Und blühenden Pflanzen.
Und blühenden Pflanzen, ja. Einfach weil es ins Schema reingepasst hat. Genau. Nee, ich brauche diese wieder Reiseaffinität, ne? Ich mag andere Kulturen, andere Länder.
Wie könntest du dir nochmal vorstellen, irgendwo hin und parallel zu arbeiten?
Bedingt, also ein Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das nochmal möchte. Es geht da weniger um Können, ob man dann irgendwann so ein bisschen ortsgebunden ja auch sein möchte, wenn man jetzt gerade ein Büro aufbaut und so weiter. Auf der einen Seite, ich weiß gar nicht, ob ich das nochmal möchte, weil es war schon Hardcut. Auf der anderen Seite kann ich mir halt vorstellen, wenn ich jetzt mal sage, ich möchte 2 Wochen, 3 Wochen irgendwo hin verreisen. Und das möchte ich aber vielleicht öfter im Jahr tun, dann wäre es ja fatal, wenn ich dort immer wieder sage, ich bin komplett weg, ich kann mich um nichts kümmern, ich kann nichts in der Zeit tun, nichts voranbringen, für zukünftige Mitarbeiter mich auch nicht darum kümmern, die betreuen, für die da sein, auch für Kunden. Das wäre für mich relativ fatal, wenn sich das im Jahr häufen würde, wenn ich quasi übermäßig viel Urlaub hätte. Deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass man das verbindet, an manchen Punkten. Klar, es ist auch wichtig, mal einen Heartbreak zu haben und wirklich mal, also klar, es ist auch wichtig, mal rauszukommen und wirklich mal Urlaub zu nehmen, um mal wirklich eine Pause sich zu gönnen. Aber auf der anderen Seite kann ich mir das schon vorstellen, dass man für eine kürzere Zeit eben mal irgendwo anders arbeitet. Und das eben ist halt bei meinem Business halt auch möglicher als zum Beispiel bei einem deutschen Anwalt wie dir.
Ja, obwohl wir eine Veränderung haben. Es war so, dass wir nach 7 Tagen, wieso, wenn ich nicht da bin, am Ort, am Kanzleisitz, musste man bis zu Jahresanfang einen Vertreter bestellen. Jetzt sind es schon 14 Tage. Das heißt, ich brauche jetzt erst dann irgendwo sich einen Vertreter bestellen. So ein bisschen wie bei Ärzten, damit einfach Fristen gewahrt sind, damit die Mandate auch fortbetreut werden.
Ach so, okay.
Ist natürlich in der Remote-Zeit, ich kann im Optimalfall auf alles zugreifen, was ich habe. Ich habe beispielsweise, war ich 3 Tage in Dublin irgendwie im Sommer letzten Jahres. Und da habe ich im Hop-On-Hop-Off-Bus, das sind so diese Statte-Sachen, die immer so feste Touren haben. Da kann man rausspringen und wieder reinspringen. Das mache ich super gern, wenn ich irgendeine Städte kennenlerne. Und da, den habe ich irgendwie...
Ich fahre ja selbst in Leipzig rum.
Den habe ich irgendwie 2-mal durchfahren und habe oben halt Mails gecheckt und mir die Gegend angeschaut. Das war ein erstaunlich schönes Arbeiten.
Ja, total. Also ich finde das auch sehr, sehr angenehm. Und auch die Vorstellung, das habe ich auch schon einige Male gemacht. Mein Mentor hat es früher so liebevoll auf Bali als 10K-Frösche bezeichnet. Leute, die einfach im Café sitzen und dort alles arbeiten. Aber ich finde das so eine schöne Atmosphäre. Das mache ich selbst in Leipzig manchmal. Da gehe ich in mein Lieblingscafé und bin da einfach 2, 3, 4 Stunden, verbinde es noch mit ein paar Meetings danach, Präsenzmeetings in der Stadt. Das mag ich total. Einfach mal wieder einen kleinen Szenenwechsel. Das gibt dir auch eine andere Einflüsse mal, und das leitet sich das so an, mal außerhalb der Box zu denken. Das finde ich total schön dabei. Ging dir bestimmt auch so in Dublin, oder?
Ja, also gerade dieses einfach den Wind um die Nase wehen lassen.
Ja.
Das ist einfach, das war wirklich schön. Ich bin nicht der Kaffeeschreiber oder Arbeiter. Das habe ich im Studium, glaube ich, zu lang und zu oft gemacht. Aber eine super Geschichte. Und ja, ich weiß ja nicht, jeder, der arbeitet ja irgendwie anders. Ich brauche irgendwie selbstgewählten Lärm, den ich selber bestimme, und dann im Sekundentakt Musik anhalten, Stopp oder wieder weiterzumachen.
Ja, total. Ich finde das bei uns tatsächlich super, super gut. Am Anfang denkt man ja bei neuen Personen, die man kennenlernt, wenn man sich das erste Mal begegnet, ah ja, mit dem komme ich einfach gut klar. Aber ich merke einfach trotz dessen, dass wir vielleicht ein bisschen unterschiedliche Ziele haben, die Werte, die wir vertreten, sind sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, das ist das, was uns so gut miteinander auskommen lässt. Und ich glaube, das ist auch das, was man bei anderen Kontakten und Beziehungen total merkt. Wenn die Werte übereinstimmen, kommt man mit der Person auch viel, viel besser klar.
Das stimmt. Das stimmt. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht im geschäftlichen Kontext mit Leuten nicht klarkommen kann, die andere Werte haben.
Das ist richtig.
Aber dieses Persönliche, das matcht dann einfach. Das passt. Was halt also wichtig ist, dass man sich eine Gruppe sucht, die einen ein bisschen hilft, auch bei Entscheidungen. Wie funktioniert überhaupt also so eine Entscheidungsfindung bei dir? Nehmen wir an, du hättest jetzt eine Entscheidung, ich mach's mal anders. Ich habe letztens überlegt, mache ich mir eine neue Webseite? Ja. Summe X, mache ich's oder mache ich's nicht? Wie hättest du bei dir die Entscheidung gefällt?
Ich möchte behaupten, dass ich durch meinen Mentor eine recht gesunde Einstellung zu Entscheidungen gefunden habe. Und zwar weiß ich, dass zum Beispiel bei mir der nächste große Hebel nicht in der neuen Webseite liegt. Also in meiner Situation. Und ich bin mir meistens relativ gut darüber im Klaren, was bei mir der größte Hebel ist, und da gehe ich auch zum Beispiel rein. Bei mir war jetzt, um ein kleines Beispiel zu nehmen, durch den Standortwechsel von Gera nach Leipzig, war mir bewusst, okay, ich kannte BNI vorher schon, ich wusste, das Netzwerk mir als junger Mensch total viel Vertrauen verschafft und es mir die Möglichkeit gibt, wirklich langfristige Beziehungen aufzubauen, die mir einfach helfen werden. Und mir war bewusst, dass das mein absoluter Fokus ist und das, was ich in der neuen Stadt brauche, um mir einen Namen zu machen. Ich muss gut abliefern, ich muss persönliche Beziehungen aufbauen, dass mich Leute kennen, und möglichst viele davon. Das heißt, ich wusste, dass in dem Fall eine neue Webseite mir gar nichts gebracht hätte, sondern ich musste in Netzwerke investieren, sowohl Zeit als auch Geld. Also ich möchte behaupten, dass ich zumindest aktuell einen recht guten Überblick darüber habe, was mein nächster Hebel ist. Und bei mir ist es jetzt, das habe ich durch die Darkon wieder bestätigt bekommen. Also bei mir ist jetzt zum Beispiel der nächste Schritt, viel mehr Mehrwert in der Akquise zu geben, weil ich gemerkt habe, dass viele Unternehmer skeptisch gegenüber Agenturen geworden sind und auch zu berechtigt. Also was ich vorhin schon angeschnitten hatte, es gibt halt einige, die nicht liefern das, was sie versprechen. Und da darf man einfach mehr in den Beziehungsaufbau und in die Vertrauenserzeugung reingehen. Und das ist jetzt mein nächster Schritt. Und das wird aber nicht durch eine neue Webseite bei mir erreicht.
Eine super also Antwort auf eine Frage, die ich nicht gestellt habe. Aber wahnsinnig gute so. Antwort. Es ging mir nicht darum, brauchst du eine neue Webseite, sondern wie wäre eine Entscheidung bei dir gefällt? Wer ist dein Umfeld, das drüber schaut, mit wem sprichst du, wenn neue Sachen, die eine gewisse Wirkmächtigkeit zu haben?
Legitim, danke, dass du mich da zurückgeholt hast. Das war tatsächlich als Beispiel in dem Fall jetzt gedacht.
Genau, das war nur.
Ja. Es ging jetzt nicht um die Diskussion Webseite ja, nein, sondern das war einfach als Beispiel, weil du es gerade genannt hattest. Tatsächlich spreche ich dort mit Leuten, mittlerweile auch guten Freunden aus der Branche drüber. Auf der einen Seite. Ich habe einen sehr guten Freund, der eine Agentur in Berlin hat und also der Geschäftsführer dort ist. Und der ist einfach einen Schritt weiter. Und der sieht Dinge nochmal aus einem anderen Blickwinkel, aber branchenintern. Das heißt, wenn es vor großen Entscheidungen steht, geht's darum. Allerdings schätze ich das auch gerne, dass ich durch jetzt verschiedene Netzwerke eben Leute aus den verschiedensten Branchen kenne. Das heißt, Menschen, die einfach wie du jetzt ähnliche Werte vertreten, aber schon mehrere Schritte weiter sind dort, wo ich hin möchte, dann wende ich mich auch gerne an die. Aber, jetzt kommt das Aber dabei, ich bin kein Fan davon, Verantwortung abzugeben. Ich bin keiner, der am Ende des Tages sagt, hey, ich möchte, dass jemand anders für mich die Entscheidung trifft. Hauptsache, ich habe keine Verantwortung daran, weil ich möchte selber hinfallen und daraus lernen und dasselbe begreifen, warum das jetzt so passiert ist und daran als Mensch wachsen. Deshalb ist es bei mir nie so, dass ich sage, triff mal die Entscheidung für mich, sondern ich hole mir einfach nur verschiedene Blickwinkel ein und versuche auf der Basis dann selber eine Entscheidung zu treffen.
Ich finde, so sollte das funktionieren. Ist bei mir übrigens genauso. Meistens, man hat schon ein Bauchgefühl. Und meistens ist es auch ein qualifiziertes Bauchgefühl. Das heißt, es ist auch meistens von gewissen Zahlen, Daten, Fakten gestützt. Und dann macht man es oder macht man es nicht. Dieses Umfeld auch von Unternehmen, und da ist halt wichtig, dass man Unternehmer hat und verschiedene Arten und verschiedene Typen von Unternehmern. Es gibt die Macher, die sind schon viermal mit einem Projekt irgendwie auf die Nase gefallen, hatten drei so Insolvenzen hinter sich. Mit dem vierten Mal sind sie Multimillionär oder beziehungsweise die schon dies waren, es alles verloren haben und es wieder werden. Und es gibt eher die vorsichtigen Typen, die eher dann in Pfennig zweimal umdrehen. Eine gewisse Mischung auch als in einem gewissen Kreis dann herstellen, finde ich wichtig.
Das ist sehr spannend, dass du das gerade anreißt. Gibt es, da habe ich nämlich erst vor kurzem mit jemandem drüber gesprochen, gibt es für dich so einen Punkt? Jetzt mal, ich weiß, wir denken nicht gerne über Worst-Case-Szenarien nach. Und da ist auch wieder das Thema Mindset, um ein paar Schlagwörter reinzuwerfen aus der Online-Blase. Das Thema, wenn du jetzt, geh mal von einem Worst-Case aus, gibt es für dich einen Punkt, wo du sagst, ab dem Punkt würde ich nicht mehr weitermachen, unternehmerisch gesehen? Wenn du in einer bestimmten Situation bist, ist das bei dir wirklich der Insolvenzfall oder wäre das eine andere? Fand ich nämlich ein interessantes Gedankenspiel. Ab welchem Punkt hört man auf, daran festzuhalten an bestimmten Sachen, sowohl im privaten als auch im unternehmerischen?
Das ist bei mir halt noch ein bisschen schwieriger, weil bei der Grund für Anwälte, warum sie ihre Zulassung zurückgeben, ist neben dem Alter Vermögensverfall. Das heißt, ich habe ja mit Fremdgeldern zu tun. Komme ich in den Vermögensverfall bin ich, ich mache es mal ganz plastisch, komme ich in die Insolvenz, ist meine Anwaltszulassung weg.
Komplett?
Ja, weil dann wird ja vermutet, dass ich auch mit Fremdgeldern nicht, ich bin dann halt nicht tauglich, ne, als Unternehmer und damit auch als Anwalt nicht, als sogar in der Rechtspflege. Ist ja ein gewisser Status. Das heißt, so weit darf ich nie im Leben gehen.
Krass, also gibt es da sogar eine brancheninterne Regelung, die eine große Herausforderung darstellt. Mhm. Du darfst dann quasi nicht mehr in dein, das, was du 6, 7 Jahre gelernt hast, darfst du einfach nicht mehr rein.
Du hast ja eine Zulassung und da wird es nochmal geprüft in der Rechtsanwaltskammer. Also ich bin immer noch Jurist, Ne? Ich bin dann höchster Abschlussassessor dann, aber ich werde nicht mehr Anwalt. Das heißt, so weit darf es nie kommen.
Alles klar.
Das heißt, ich müsste schon vorher schauen, wie entwickelt sich meine Kanzlei, sind irgendwann die Ausgaben höher als die Einnahmen und dann würde ich dann auch recht schnell einen Cut setzen müssen, aber würde dann natürlich auch vorher die Stellschrauben drehen.
Lässt dich das deutlich vorsichtiger werden in der Entscheidungsfindung?
Ja, auf jeden Fall. Also ich merke, ich bin sowieso an sich ein Mensch, der eher das dann zweimal umdreht. Ich bin nicht der Macher. Jemand kommt mit einem schönen Projekt zu mir und ich kann es recht schnell zerreden. Ich mache es natürlich nicht, aber das ist ein gewisser Nachteil. Ne? Das ist, deswegen bin ich auch manche Trends ein bisschen hinterher. Ne? Also ich hätte vor 20 Jahren wahrscheinlich nicht in den Bitcoin so investiert, wenn ich damals auch die Möglichkeit gehabt hätte zu investieren. Ne? Sondern ich hätte wahrscheinlich noch eine Ich habe einen Bausparvertrag seit kurzem, aber ich hätte vielleicht eher dann eher nur noch in ein langfristiges irgendwas investiert, obwohl die Renditen viel niedriger sind und obwohl vieles dafür spricht, probier lieber was Neues, was Frischeres, was mehr ist. Ne? Das ist eine gewisse Art von Konservatismus. Das ist bei mir ein Problem und deswegen habe ich mir auch Leute mich drumherum gesucht, gerade wie beispielsweise der Steffen von der Kakisch Kompetenz, der ist ein richtiger Macher. Der kommt jeden Tag mit irgendeinem neuen Projekt, das er machen will und irgendeiner Idee, wo ich halt, ich lese die Idee und denke, aus dem und den Gründen kann es nicht funktionieren. Und diese Mischung, glaube ich, ist wichtig.
Gut, also gut, es ist interessant, dass ich jetzt immer den Background, jetzt kann ich wieder die Fäden zusammenziehen, warum du mehr Respekt generell vor der Selbstständigkeit hast. Weil du natürlich so tief, also theoretisch fallen könntest, dass halt einfach 7 Jahre Studium zunichte sind. Mhm. Und du dann ja quasi mehr oder weniger nicht ohne Qualifikation, dich wird trotzdem noch ein Arbeitgeber, würde dich da mit Kusshand wahrscheinlich noch nehmen, weil du einfach wirtschaftliche Erfahrung gesammelt hast. Aber trotzdem, die Fallhöhe ist halt ein bisschen höher.
Es ist
okay, das verstehe ich den Hintergrund viel, viel besser. Aber ein Projekt, wo du dich rausgetraut hast, weil es natürlich aber auch nicht so eine riesige Fallhöhe ist. Ich fand das bei unserem Podcast sehr, sehr schön. Also das ging relativ schnell in die Umsetzung. Ohne große Fragen dahinter haben wir das einfach organisiert und es macht echt Spaß. Und das ist für mich auch so, jetzt könnte ich wieder einen LinkedIn-Beitrag drüber schreiben. Ich hätte übrigens nicht auf LinkedIn. Ich finde diese Bubble nur manchmal etwas amüsant, was da alles als Learning bezeichnet wird. Aber trotzdem hilfreich. Ne? Super relevantes Tool nutze ich ja selber sehr, sehr oft. Diese Entwicklung, die wir mit dem Podcast machen, ich möchte ja behaupten, dass die ersten Folgen sehr amateurhaft waren. Und wir haben einfach auch in den ersten Folgen Fehler gemacht oder Dinge, die nicht so ganz super gelaufen sind, wo wir Feedback bekommen haben. Deshalb fragen wir euch auch ständig, weil wir uns ja auch Stück für Stück einfach weiterentwickeln möchten. Aber wir machen es halt einfach. Wir nehmen einfach eine Folge auf und gucken, wie die Resonanz ist und verbessern dann Dinge von Schritt zu Schritt. Und das repräsentiert eigentlich für mich so unsere Laufbahn ein bisschen. Bei mir wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr, weil ich keine Zulassung verliere, wenn ich mal einen Fehler mache. Bei dir ist es natürlich auch nicht so ganz krass. Aber du weißt, was ich meine. Also meine Fallhöhe ist halt nicht so riesig wie bei dir. Ohne dir jetzt Angst machen zu wollen.
Nee, das ist, ja. Oh, danke, du Stimme am Monatsanfang.
So wollte ich das jetzt nicht
framen. Es tut mir wirklich leid. Ist alles richtig. Nein, das ist aber wichtig. Es ist wichtig, auch darüber zu reden. Was sind die Fallenhöhe? Was sind die Risiken von der Selbstständigkeit? Ne? Und ich habe als Anwalt ein bisschen manchmal das Problem, die Leute kommen meistens zu mir, wenn sie es nicht so wirklich geschafft haben. Gerade in dieser strafrechtlichen Komponente. Leute, die denken, ach, die Geldzahlung kommt noch rein und plötzlich sind sie in der Insolvenz. Ne? Und hätten es theoretisch schon sehen können, haben aber immer noch gehofft, ne, der Kunde muss ja nur zahlen. Und plötzlich also sind sie in der strafrechtlichen Relevanz drin. Und das zeigt manchmal weg von dieser ganzen alles ist schön Bubble, welche Risiken auch bei der Selbstständigkeit bestehen, welche wahnsinnigen Chancen, welche Möglichkeiten es hat. Aber auch, es ist halt kein gemachtes Bett, wie die Arbeitnehmer schafft, wo man sich reinlegt, am Ende seinen Lohn bekommt und im schlimmsten Fall auch nicht gekündigt werden kann.
Es gibt für mich gerade auf Social Media so ein bisschen, aus meiner Sicht, ein bisschen gefährlichen Trend. Und zwar, dass ich finde, dass aus meiner Sicht Selbstständigkeit zu einfach dargestellt wird. Gerade in der Online-Marketing-Blase ist das aus meiner Sicht eine große Herausforderung, weil es ist nicht so einfach, wie es kommuniziert wird. Ohne damit Leuten Angst machen zu wollen. Ich kenne jetzt auch schon zwei Leute in meinem privaten Umfeld, die sich jetzt auch selbstständig gemacht haben, aber die sehen das gesünder. Und es wird aus meiner Sicht aber im Allgemeinen einfach zu einfach kommuniziert. Das ist ja, da musst du ein paar Leute anschreiben und dann geht das schon. Nein, ist es nicht. Diese Meinung, die du hast, vertrete ich da total. Es wird zu einfach kommuniziert, zu wenig kommuniziert, was die Risiken davon sind. Es wird nur immer über die positiven Outcomes gesprochen. Deshalb finde ich das einen richtig guten Take und richtig wichtig, dass du das nochmal kommuniziert hast.
Es ist am Ende so ein bisschen wie Pokern. Ne? Man muss gucken, wie sieht's aus. Also als ich mich hier selbstständig gemacht habe, auch während Corona, super Zeit übrigens, sich als Anwalt da selbstständig zu machen, weil die Wirtschaft lag recht still.
Ach, wir haben uns zur selben Zeit selbstständig gemacht. Ach, interesting. Okay, beides Corona-Projekte.
Ich habe mir einen Starterkredit also losgelegt. Da wusste ich, okay, egal was passiert, das ist ungefähr das, was ein Auto auch kostet. Wenn das nicht klappt, wirst du vorher alles an den Nagel hängen, gehst in eine Versicherung, machst dir dann einen 9-to-5-Job und verdienst recht viel Geld und kannst den Kredit abstottern, um in der Sprache zu bleiben. Das ist auch immer noch der Way Out, ne? Obwohl man natürlich, also Scheitern gehört zur Kultur dazu und gleichwohl wollen wir es nicht.
Total. Wir möchten ja irgendwie auch Sicherheit in unserem Leben. Wir möchten ja nicht am Boden ankommen. Das ist ja keine Lebensqualität, die man dann dadurch hat. Aber natürlich gibt es immer. Das wird auch, also das finde ich, ist ein Aspekt, auch wenn ich jetzt gesagt habe, es wird zu einfach kommuniziert, es wird zu wenig über die Fallhöhe gesprochen. Aber da ist für mich Deutschland eigentlich der perfekte Ort, um zu gründen. Weil du hast so viele Netze, die dich auffangen, bevor du am Boden ankommst, im Gegensatz zu anderen Ländern. Du hast so viel Spielraum, so viele Möglichkeiten, was zu machen. Und das finde ich eine der Sachen, wo ich sage, das finde ich großartig an Deutschland.
Um den Bogen zu schlagen, ich glaube, es ist, Deutschland ist das ideale Land, um, wenn man schon mit Risiko rechnet, das sehr hoch nimmt, dann zu gründen. Willst du aber recht viel Geld machen, schnell Erfolg haben, schnell wachsen und Profit machen, ist Deutschland auf jeden Fall das falsche Land.
Jein. Also gut, ja, wenn es wirklich um exorbitant schnell geht. Wenn es aber um gesundes Wachstum geht, finde ich, ist es gerade das richtige Land.
Jetzt wären wir schon fast zu politisch,
ja,
ne?
Das sind natürlich auch verschiedene Meinungen von Branchen. Genau. Also ich glaube, dass die Baubranche zum Beispiel in Deutschland massiv über die letzten Jahre eingesteckt hat und einbüßen musste. Das ist bei mir natürlich komplett anders. Also ich habe keine staatlichen Regularien von oben, die so drückend sind wie von der Baubranche zum Beispiel. Das ist natürlich alles auf meiner Lebenserfahrung auch gestützt. Und dazu kann natürlich jeder seine komplett eigene Meinung haben. Das kann ich auch sehr, sehr nachvollziehen, weil das ist sowohl auf persönlicher Erfahrung als auch auf Lebensstil, als auch auf Gewerk ganz, ganz viele verschiedene Aspekte, wodurch sich natürlich deine Meinung bildet. Also vollkommen legitim, dass da andere Leute anderes drüber denken. Daniel, ich fand das eine sehr persönliche Folge, wo es mir echt Spaß gemacht hat, auch mal andere Seiten von uns beiden zu zeigen.
Ja, also es war eine sehr persönliche, eine spannende Folge. Es hat Spaß gemacht.
Ja, ich glaube, das bricht's runter. Das ist sehr, sehr schön. Wir sind heute gut im Thema geblieben. Ich glaube, ihr habt richtig mitbekommen, was uns überhaupt antreibt.
Nächstes Mal wieder mit Gast, ne?
Nächstes Mal wieder mit Gast, richtig. Ich freue mich sehr auf unseren nächsten Gast, weil es auch wieder jemand mit hoher Expertise in seinem Bereich, der eine coole Geschichte zu erzählen hat. Freut euch drauf.
Ich glaube, es ist auch eher ein Macher, ne? Um bei dem Thema von vorn zu bleiben.
Ja, genau. Absolut. Ist auf jeden Fall ein Macher. Also wir können schon mal verraten, es geht um eine männliche Person. Ich danke dir für deine Zeit mal wieder heute.
Fabian, ich danke dir für deine Geduld.
Und wie immer nach jeder Folge würden wir uns sehr über eine Bewertung freuen und über Feedback zur Folge, weil das Beste, was wir machen können, ist aus Feedback zu lernen, um euch eben ein möglichst unterhaltsames Format zu bieten, wo ihr mehr über uns, mehr über andere Gewerke und so weiter lernen könnt. Und da sind wir natürlich sehr, sehr offen, mit euch dann in den Dialog zu gehen und euch da richtig schön von Folge zu Folge eine Steigerung zu bieten. Also lasst uns gerne eine Bewertung da und gebt uns gerne Feedback auf die Folge, was euch gefallen hat, was euch eventuell auch nicht gefallen hat. Da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Und ansonsten dürfen wir euch auch wieder in 2 Wochen bei uns begrüßen, wenn es heißt, willkommen zur Unternehmer Lounge in der Folge 7 dann. Deshalb, ich wünsche euch 2 schöne Wochen, viel Erfolg und
hey, bis in 14 Tagen.
Wir hören uns dann wieder. Ciao, ciao.
Tschüss.